Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 6. Juni 2025. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass wir in der Schweiz sind. Die Schweiz ist ein unglaubliches Land, denn die Schweiz ist das einzige Land der Welt, in dem die Bürger im umfassenden Sinne des Wortes Bürger sind, nämlich wirklich Chef der Politik, Chef ihres eigenen Schicksals, soweit sie es beeinflussen können, durch politische Abstimmungen und Wahlen. Das ist etwas unglaublich ist. Das ist gewissermaßen die Perle unserer Staatsform. Das ist der Weg, der Pfad zum Glück, der uns da von unseren Vorfahren gegeben wurde. Die direkte Demokratie, dass wir über alles selber bestimmen können, was uns betrifft. Wir können nicht machen, was wir wollen, in Verkennung, Ausblendung und Ignorierung all dessen, was um uns herum passiert. Aber wir können selber entscheiden, wie wir damit umgehen. Und die Schweizer merken zum Teil gar nicht, was das für ein gewaltiges Privileg ist und wie sorgfältig man damit umzugehen hat. Das ist ein Goldschatz im Zentrum unseres institutionellen Staatsaufbaus. Das musste jetzt einfach am Anfang dieser Sendung wieder einmal gesagt werden. Und noch etwas Zweites. Heute vor 80 Jahren fand der D-Day statt. Das war der Beginn der Befreiung Europas vom Joch des Totalitarismus. Die größte je zusammengezogene Kriegsflotte segelte damals, ja nicht segelte, aber sie fuhr damals über den Ärmelkanal, angeführt von US-General Dwight D. Eisenhower, Richtung Nordfrankreich. Dort hatten sich die Hitlerarmeen eingebunkert. Der Atlantikwall, der etwas weiter westlich stand und nichts brachte, aber eine Art Festung Europas durch da die Verbrechergilde in Berlin unter dem deutschen Diktator Adolf Hitler. Und die Amerikaner sind dort zusammen mit den Engländern, mit Franzosen angelandet. Es gab verlustreiche Kämpfe. Omaha Beach, auch verfilmt von Steven Spielberg, Saving Private Ryan, mit unglaublichem Realismus eingefangen. Und man muss einfach sagen, und auch in voller Dankbarkeit und Anerkennung der damaligen Leistungen und Opfer, die Amerikaner haben sich aufgeopfert, haben ihre Kinder auch aufgeopfert, um den Wahnsinn des Krieges, den Wahnsinn des Totalitarismus in Europa zu stoppen. Und das war ein Krieg, der wirklich von Europa ausgegangen ist, in Europa eine Fortsetzung gewissermaßen des Ersten Weltkriegs, der ja unglückselig beendet wurde mit diesem fürchterlichen Versailler Vertrag. Da ist ja auch der Grundstein gelegt worden, dann für die ganze Radikalisierung Deutschlands. Es gab den Kommunismus, den Bolschewismus, der auch in diese ganze explosive Gemengelage hineinwirkte. Aber wenn man die Amerikaner erwähnt, muss man eben auch den Roten Zaren, der ja selber ein Finsterling und ein Verbrecher war, Stalin, aber in diesem Punkt eben die Ambivalenz des Geschichtlichen. Es waren Stalins Armeen, die die deutschen Divisionen am stärksten dezimiert haben. Auch muss man wieder hinzufügen, um das Bild einigermaßen vollständig zu halten: die Russen haben damals auch Unterstützung bekommen, militärische Unterstützung von westlicher Seite. Die Briten spielten eine wichtige Rolle, weil die Briten unter Churchill ausgehalten haben und die Amerikaner, die zuerst zögerten, dann doch in diesen Krieg hineinbringen konnten. Dies alles dann nach der Überraschungsattacke der Japaner auf Pearl Harbor, die ja jetzt wieder in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnt wurde, nämlich diesen brandgefährlichen Eskalationsmomenten, die wir erleben im Ukraine-Krieg. Und das wird alles gebündelt sozusagen noch einmal vergegenwärtigt jetzt an diesem 6. Juni. Und Dankbarkeit ist da einfach zu zeigen und auszusprechen gegenüber den westlichen Alliierten, aber eben auch gegen den östlichen, damals kommunistischen Armeen aus Russland, aus der Sowjetunion, die eben einen riesigen Anteil daran hatten, das Rückgrat des deutschen, des Nazi-Totalitarismus zu brechen mit verheerenden Konsequenzen nach allen Seiten. Aber glücklicherweise ist damals der Grundstein gelegt worden für ein wieder freies und prosperierendes Europa. Im Westen ist das schon früher losgegangen, im Osten mussten sie doch noch etwas warten, um dort das Joch abzuschütteln. Und das sind Vorgänge, das sind Entwicklungen, die man aus heutiger Perspektive mit Demut zu verdanken hat. Und ich möchte das einfach auch nochmal herausstreichen bei den Amerikanern. Die Amerikaner, die ja eigentlich sicher gewesen wären, da hinter ihren Ozeanen auf ihrem Kontinent, sie haben eben auch Menschen, junge Menschen, Soldaten, Kinder, Söhne, haben sie geopfert, um den Wahnsinn, um die Europäer von ihrem Wahnsinn zu befreien. Das ist ja das Verrückte heute, dass man den Eindruck hat, dass die Amerikaner unter Donald Trump ja auch etwas in Extravaganzen schwelgen, gelegentlich in politischen Ausschweifungen, dass diese Amerikaner einmal mehr Europa von politischen Verblendungen befreien müssen. Wenn ich da etwa erinnere an den US-Vizepräsidenten J.D. Vance, der an der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, nicht Russland und China sind die großen Bedrohungen für Europa, ihr seid es selber, weil ihr die Meinungsäußerungsfreiheit und die Demokratie nicht mehr ernst nehmt. Ich komme darauf zurück, dann in der internationalen Ausgabe mit dem Staatsbesuch von Friedrich Merz in Washington. Aber Sie verzeihen jetzt etwas diese extemporäre Ausschweifung, da diese Ausfahrt in ein etwas anderes Gelände, in die Geschichte. Ich wollte eigentlich und mache dies jetzt gleich auch einen Live-Read hier an den Anfang der Sendung setzen, und zwar zu einem sehr wichtigen Thema, bevor mir da die Sendezeit zerrinnt, wobei das ist ja jetzt nur ein paar Sekunden gegangen, da meine kurze Geschichtsexpedition. Ja, es folgt ein Live-Read. Die Kernenergie. Die Kernenergie erlebt weltweit gerade eine Renaissance. Moderne Kernkraftwerke, SMRs, sind kleiner, sicherer, günstiger, leistungsstärker und sauberer als die Vorgängergenerationen. Neue Technologien und die Kernfusion machen diese Fortschritte möglich. Auch in der Schweiz wird der Ruf nach der neuen, sauberen und zuverlässigen Kernenergie immer lauter, um die Energiesicherheit langfristig zu gewährleisten. Am Freitag, 27. Juni 2025, findet im Hotel de Dolder Grand Zürich der Arnova Nuclear Energy Summit statt, eine ganztägige Investitionskonferenz. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zu den wichtigsten Themen. Die Konferenz soll den Teilnehmern ein umfassendes Verständnis der globalen Renaissance der Kernenergie und der damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten vermitteln. Viele der Referenten präsentieren ihre Ideen und Erkenntnisse zum ersten Mal in der Schweiz und in Europa. Zum Beispiel Jake DeWitt von Oklo Inc., einem Unternehmen aus den USA für fortschrittliche Nukleartechnologie, das revolutionäre kleine und modulare Reaktoren entwickelt. Oder Brian M. Smith, der Leiter der Reaktorentwicklung beim US National Laboratory in Idaho. Aus der Schweiz sind SVP-Nationalrat und Energiespezialist Christian Imark sowie René Sarafian, stellvertretender Werksleiter des Kernkraftwerks Gösgen-Denny dabei. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredakteur und Verleger der Weltwoche. Das ist ein Thema, das ich hochinteressant finde. Und ich habe darüber auch schon Sendungen gemacht, zum Beispiel beim Pragmaticus, dem Fernsehableger des gleichnamigen Magazins. Diese Sendung, die mache ich ja einmal im Monat für Servus TV als Moderator. Und dort hatten wir diese Fragen auch schon drin. Aber jetzt in geballter Form hier noch einmal konzentriert in Zürich mit namhaften Experten. Zur Registrierung zum Arnova Nuclear Energy Summit gelangen Sie über diesen Link arnova.com/nuclear2025. arnova.com/nuclear2025. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Was sind die großen Themen des heutigen Tages? Minderjährige Asylsuchende Mario Fertrix mit Zahlen, das macht der Tagesanzeiger groß auf. Da geht es um Missstände in einem Zürcher Asylheim, in dem vor 3 Jahren eine massive Überbelegung durch minderjährige Asylsuchende gemessen wurde. Es ist dann eine eine Kommission geschaffen worden, die eine genaue Abklärung und Behebung dieser Missstände forderte, und man musste dann etwas nachhaken, bis da das Amt des Sicherheitsdirektors Mario Fehr mit den Zahlen herausrückte, und siehe da, es sah plötzlich alles ganz wunderbar aus, keine Überbelegungen mehr, die Kapazitätsgrenzen waren in weiter Ferne, also alles in Ordnung, aber jetzt kommen Zweifel auf, möglicherweise ist da mit den Zahlen getrickst und beschönigt worden, dass einfach die Höchstwerte nach oben verschoben wurde. Dort, wo einfach die Belegung hoch war, hätten die Sicherheitsbeamten einfach gesagt, oh, dann schieben wir den Grenzwert hoch, dann sieht es nicht mehr nach einer Überbelegung aus. Also das könnte sich da bewahrheiten. Ich kann nicht beurteilen, da ich den Bericht selber nicht gelesen habe, wie substanziell diese Vorwürfe sind, aber der Tagesanzeiger macht das also hier nicht im Konjunktiv, sondern das wird als Hard Facts, als Hard News den Lesern präsentiert. Luftwaffe erhält nicht mehr Geld. Es ging darum in einer Nationalratsdebatte um die Rüstungsausgaben jetzt für die Luftwaffe, um eine zusätzliche Milliarde zu erhöhen. Das ist abgelehnt worden im Nationalrat mit dem Argument, das würde das Budget, das Rüstungsbudget zu stark belasten dann für die Zukunft. Es könnte anderes nicht gekauft werden. Und wenn man da reinblickt, sieht man einfach den himmeltraurigen Zustand unserer Armee. Wir sind einfach nicht mehr verteidigungsfähig, meine Damen und Herren. Die haben nur Übungsmunition. Und gleichzeitig reden sie in Bern, allerdings, das sind für mich geopolitische Analphabeten, die Russen würden dann demnächst vielleicht an der Schweizer Grenze stehen, bei Schaffhausen oder anderswo. Und das sind einfach jenseitige Szenarien. Und solange ein derartiger Unsinn erzählt wird im Bundeshaus, wundert es mich nicht, dass es gewissen Leuten vielleicht unheimlich ist, wenn man sagt, ja gut, also wenn diese Leute eine Aufrüstung betreiben mit solchen Szenarien, ich meine, die Russen haben doch keinerlei Interesse daran, jetzt gewissermaßen mit der Armee an die Schweizer Grenze vorzustoßen. Das einzige Interesse, das die Russen haben könnten, die Schweiz anzugreifen, ist, wenn die Schweiz ihre Neutralität noch stärker preisgibt, als sie ohnehin schon preisgibt. Also da haben wir doch schon das Grundproblem in der Ausrichtung unserer Sicherheitspolitik am Begriff der Neutralität. Und das ist für mich auch die intellektuelle Unseriosität und Unredlichkeit in dieser ganzen Diskussion. Das muss geklärt werden. Man muss diese Neutralitätsinitiative jetzt dann bei der Abstimmung annehmen, denn die Schweiz braucht die Neutralität, weil sie keine Feinde brauchen kann. Und wenn du eben nicht mehr neutral bist, wenn du dich auf die Seite bestimmter Kriegsbündnisse schlägst, und wenn sogar unser Bundesrat, der jetzt zuständig ist, der Martin Pfister, immer wieder sagt, wir müssen uns der NATO annähern, dann liegt er eben neben der Spur, steht er neben den Schuhen. Das ist falsch. Die Schweiz muss aus sicherheitspolitischen Überlegungen zur Neutralität zurückkehren, und zwar zur umfassenden, auch kein Wirtschaftskrieg, auch keine Hungerwaffe einsetzen gegen andere Länder. Wir verteidigen uns erst, wenn wir direkt militärisch angegriffen werden und nicht diese hybriden, faktenwidrigen, paranoiden Einbildungen, die ja so aggressiv sind gewissermaßen. Ja, eben der Russe, der will uns an die Körpersäfte, der will uns umbringen, der will da einmarschieren in seinem Eroberungsdrang. Ich meine, aus solchen Einschätzungen spricht doch auch die bare Unkenntnis, die schiere Ignoranz. Das sind doch Leute, die ihr Hirn noch gar nicht richtig eingesetzt haben, um zu analysieren, wie dieser Krieg da in der Ukraine überhaupt zustande kam, etc. etc. Das hat ja nichts mit Landeroberung zu tun, sondern damit zu tun, dass die Russen aus der strategischen Defensive heraus sich wehren gegen die NATO-Osterweiterung, gegen das Vordringen der westlichen Bündnisse. Das ist die Kriegsursache. Und nicht, dass die Russen das Gefühl hätten, es würde ein bisschen eng da in ihrem Land über 12 Zeitzonen. Und das geht doch gar nicht. Gelände haben sie genug, aber die Sicherheit ist das Problem. Und mich erstaunt das einfach, es erschüttert mich auch, der Grad, das Ausmaß der Unkenntnis jetzt da in diesen Rüstungsdebatten. Aber ich spreche zu lange über das. Ein Betrag ist also abgelehnt worden. Nettigkeiten zwischen Donald Trump und Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, ist in Washington zu Besuch gewesen. Und es zeigt sich natürlich, dass die Amerikaner entgegen diesen Schreckensszenarien doch gar keine Interessen daran haben, sich abzuwenden von Europa. Sie brauchen ja auch Europa, um ihre Weltmachtstellung aufrecht zu erhalten. Und deshalb hat Donald Trump, nachdem sind ja Mitglieder seiner Regierung, der selber auch schon das eine oder andere Kritische zu Deutschland gesagt hat. Natürlich haben die sich sehr gut da verständigt und es gab da allerlei Freundlichkeiten. Und der Friedrich Merz hat auch ein cleveres Geschenk mitgebracht, nämlich die Faksimile-Ausgabe einer Geburtsurkunde des Großvaters von Donald Trump, der ja in Deutschland aufgewachsen ist. Wir sehen da gewissermaßen historische Verwandtschaften, die dann noch einmal zum Blühen gebracht, zumindest in Erinnerung gebracht worden sind. Zukunftshoffnung der Liberalen. Der Tagesanzeiger hofft auf den linksliberalen André Silberschmidt. Der könnte Präsident der FDP werden. Allerdings auch Marcel Dobler steigt da in die Startflöcke. Der eher etwas rechts stehende, freisinnige und Unternehmer der Digitech-Mitgründer. Die dunkle Seite von Jackie Chan, das haben die Journalisten gar nicht gern, dass da der Hollywood- und Kampfsportstar, auch nicht mehr der Jüngste, sich für China ausspricht. Das geht ja gar nicht, wenn da ein... Wenn ein Schauspieler sich da nicht konform zum Mainstream äußert. Ständerat will Umweltverbände zurückbinden. Debatte über beschleunigten Ausbau der Wasserkraft. Ja, die Einsprachemöglichkeiten der Umweltverbände soll zurückgefahren werden. Das ist ein grosses Thema jetzt auch in Bern. Und heute könnte es zum UBS-Hammer kommen, schreibt die Boulevardzeitung Blick, da die verschärften Eigenkapitalregelungen bei der Grossbank. Ich bin kein Spezialist in diesem Thema, aber ich kann nur Folgendes sagen. Die Hoffnung, dass du mit verschärften Eigenkapitalvorschriften eine Bank daran hindern kannst, bankrott zu gehen, das ist Unsinn. Man schwächt dann vor allem die Wettbewerbsfähigkeit, der Aktienkurs kommt unter Druck, das haben dann natürlich die Verwaltungsräte und die Manager nicht gerne, weil sie werden im Namen auch dieser Aktien bezahlt, das macht ihren Bonus aus. Ich glaube, es ist sinnvoller, eine Auftrennung der Banken sozusagen in einer unternehmerischen Struktur vorzunehmen, dass eben bestimmte risikobehaftete Gebiete der Bank abgewickelt werden können, ohne dass das Kerngeschäft, das schweizerische Kerngeschäft der Grossbank betroffen sind. Das müsste eigentlich die richtige Denkperspektive sein und nicht das Aufrüsten da der Eigenkapitalvorschriften. Allerdings, die UBS ja, hält dagegen, argumentiert, aber das tut sie sich natürlich keinen Gefallen, weil die Leute denken halt, ja klar, die reden halt aus eigenem Interesse und die Manager, die wollen halt diese Eigenkapitalvorschriften nicht, dann können sie weniger Geld verdienen, haben sie weniger Bonus. Das ist wie wenn man sagt, ja, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. Also vermutlich müsste die UBS da mehr hinter den Kulissen wirken und versuchen, die Medien, was ihr zum Teil auch schon gelungen ist, die Medien etwas auf ihre Seite zu bringen, um da eben die entsprechenden Fragestellungen zu sensibilisieren. Die grüne Nationalrätin Mariona Schlatter möchte eine neue Steuer auf SUVs erheben, dass die Leute keine SUVs mehr fahren. Und Claudia Blumer hat einen hervorragenden Artikel im Tagesanzeiger geschrieben, wirklich fantastisch, über die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Wir haben das ihr ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber sie hat das jetzt wunderbar formuliert, dass eben die Jacqueline Badran, die Nationalrätin mit einem Dauerabo für alle Fernsehsendungen in der Schweiz, die kann austeilen und beleidigen, was sie will, also unflätig und auch wie die sich benimmt im Nationalratssaal. Das ist also, manchmal schläft sie da einfach auf dem Tisch und so weiter. Das wird alles ausgeblendet, aber wehe, ein SVPler, der hat mal einen losen Krawattenknopf oder, ist jetzt nicht das richtige Beispiel, aber Sie wissen, was ich meine, dann ist das sofort newswertig oder wenn einer mal nicht an einer Abstimmung teilnimmt, während die andere schläft dann. Also, weiß auch nicht warum, aber solche Szenen hat es gegeben und vor allem eben, sie beleidigt andere und kommt immer wieder durch. Was wird aus dem Burkhardt Freisinn die Schweiz natürlich mit dieser Frage und die NZZ beschäftigt sich ganz intensiv mit dem, der Burkhardt frei sind. Das wird jetzt schon hochgestemmt. Und Thierry Burkhardt sieht sich bereits genötigt, das Gerücht über den Grosserfolg seiner Amtszeit zu dementieren. Sehr interessant, die Journalisten, die freisinnigen Journalisten, haben ihn jetzt hochgejubelt. Seine Epoche, also eine Epoche habe er da verwaltet, und das sei eine der erfolgreichsten, vielleicht die erfolgreichste Epoche des Freisinns seit ganz lang Zeit. Allerdings steht der Freisinn punkto Wählerprozenten so schlecht da wie noch nie. Und sogar der Thierry Burkhardt muss jetzt in Interviews sagen, also ich habe auch nicht nur Erfolg gehabt. Ist also fast schon etwas skurril. Er muss die Jubelhymnen der Journalisten, die ihn da in seinem Fanclub sind, die muss er jetzt selber etwas zurücktempieren. Was ist das Grundproblem des Freisinns? Das kommt jetzt hier in der Berichterstattung der NZZ nicht so zum Ausdruck. Ich glaube, das Motiv vieler freisinniger Politiker und möglicherweise auch dieses Präsidenten ist anzuzweifeln. Bei der FDP, das ist meine Einschätzung, geht es einfach zu sehr ums politische Amt. Es geht zu sehr darum, die Macht zu erobern, den Posten, und die Magistraten haben auch eine zu große Bedeutung in dieser Partei. Man sagt ja der FDP immer nach, dass die Bundesräte die Partei führen. Also das ist eine Partei, die gewissermaßen als Karrieremaschine immer darauf abzirkelt, Leute in die hervorstechenden Staatsämter hineinzubringen. Und das ist auch sozusagen die Ausstrahlung, die diese Partei für viele ihrer Mitarbeiter hat. Und da ist die Gefahr natürlich damit verbunden, dass vor allem Karrieristen und Opportunisten, denen es vor allem ums Amt geht, in so eine Partei gehen, und dann hapert es, bleibt auf der Strecke die gedanklich stringente liberale Ausrichtung, die, da ist an der NZZ wieder zuzustimmen, natürlich eine Zumutung ist. Freiheit und Eigenverantwortung, das sind anspruchsvolle Konzepte, die man auch tragen können muss. Da gibt's Widerstand etc. etc. Das ist das Problem. Und dann schließlich haben wir einfach noch die Überempfindlichkeit. Die FDP ist sehr, sehr kritikempfindlich, und insbesondere der jetzt abtretende Präsident ist kritikempfindlich. Ich habe fast ein Glaskinn, und das ist eben vermutlich so eine Art Abwehrhaltung gegen Kritik, weil man natürlich weiß, dass es innerhalb der FDP diese auch unaufgelösten Widersprüche zwischen den, könnte man sagen, grundsatztreuen Liberalen, aber eben auch den karriereopportunistischen Anpassern gibt. Aber weil man diese Gegensätze nicht austrägt, weil man die programmatische Bereinigung noch nicht durchführt, ja, ist natürlich unangenehm, von den Medien daran erinnert zu werden. Und deshalb umgibt die FDP fast etwas, wie soll ich sagen, etwas leicht, manchmal hatte ich den Eindruck, nicht falsch verstehen, etwas leicht Sektenhaftes, also dass man sich da so fühlt in einem Kreis von Erlauchten mit Werten, die von einer zivilisatorischen Vorrangstellung zeugen soll. Aber wehe, einer sagt irgendetwas, was da nicht passt. Jetzt warten Sie mal, das Telefon, ruft mich da jemand an. Ich muss das schnell abstellen hier, entschuldigen Sie. Ich muss das schnell abstellen hier. Verzeihen Sie, das wird dann nicht so das wird dann nicht so gern zur Kenntnis genommen. Noch ein letzter Punkt in dieser Ausgabe. Ich habe einen mich schockierenden Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Und zwar hat da der Auslandschef Andreas Rüsch in meinen Augen diese geheimdienstlichen Attacken, Mord, Sabotage und Drohnenangriffe der ukrainischen Geheimdienste auf eine für mich also ja, richtig gehend schockierende Art und Weise gerechtfertigt. Und zwar natürlich im Ausgang jetzt dieser jüngsten Attacken auf die strategischen Luftwaffenbomber da in den verschiedenen Flugplätzen. Und er schreibt hier zum Beispiel auch erinnernd an frühere Aktionen der ukrainischen Geheimdienste: Attentat auf den Ideologen Dugin. 20. August 22, da ist eine Autobombe explodiert, und bei dieser Autobombe ist die Tochter des russischen Autors und ja, nationalistischen Denkers Alexander Dugin, die 29-jährige Tochter, ist umgebracht worden. Dugin allerdings ist nicht verletzt worden. Und jetzt lese ich folgende Zeilen da. Die Ukraine bestritt anfänglich jegliche Verantwortung und so weiter, übernahm dann aber später die Urheberschaft. Dugin zählt zu den wichtigsten Ideologen der russischen Großmachtpolitik und war ein plausibles Ziel. Also für die NZZ ist die Ermordung oder der Versuch einer Ermordung eines Publizisten, der jetzt eine nationalistische russische Politik verfolgt, die Ermordung, der politische Mord eines Schriftstellers, ist hier sozusagen eine plausible Strategie, der Schriftsteller ein plausibles Ziel. Und das sind ja eigentlich unglaubliche Aussagen. Es geht dann gleich weiter. Ermordung eines Kriegshetzers. Eine vergleichbare Aktion war die Tötung des russischen Militärbloggers Maxim Fomin, bekannt unter dem Pseudonym Wladlen Tatarski, am 2. April 23. Tatarski war ein einflussreicher Propagandist, der über seinen populären Telegram-Kanal über den Krieg verherrlichte und zu schonungsloser Brutalität gegen die Ukraine aufrief. Nun, ich kann nicht beurteilen, wozu er aufgerufen hat, aber was ich sagen kann, ist, dass auch wenn einer zu Brutalität aufruft, dann ist doch das ein schändliches Verbrechen, wenn so ein Journalist dann umgebracht wird von einem anderen Geheimdienst. Ich meine, das sind ja terroristische Methoden, die angewendet werden, und die NZZ setzt sich hier dem Verdacht aus, der Ausland Chef, dass er den politischen Mord an Schriftstellern und Journalisten gutheißt, zumindest in Worte kleidet, die diesen Verdacht, wenn nicht wasserdicht bestätigen, so doch zumindest sehr nahelegen. Und wenn ich am Schluss noch lese, dass das alles sehr raffiniert sei, was die Geheimdienste mache, dann läuft es mir ehrlich gesagt kalt den Rücken herunter. Aber sagen Sie mir doch, wie Sie das einschätzen, das würde mich interessieren. Ganz herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Merci vielmal und bis gleich.